abgründige, etwas schräge, menschlich schwierige Charaktere bin ich durchaus gewohnt, auf die Bühne zu stellen.
Baba Beck ist natürlich, wie soll ich sagen, er ist die Komödienform von diesen Machtmenschen. Er ist eigentlich schrecklich hilflos. Also er hat natürlich irgendwie immer einen Plan im Kopf, aber nichts funktioniert. Und das ist eigentlich so toll, weil es baut sich so ab. So Akt für Akt baut sich das Ganze, also die Figur sackt mehr oder weniger in sich zusammen. Ja, also alles, was er sich so gedacht hat von Anfang an, was er sich ausgedacht hat, implodiert bis zum Schluss. Und das macht es unglaublich spannend. Ja, und er ist von Anfang an, hat zwei Problemfelder. Er möchte ja gerne der nächste Kaimakan, also er möchte der neue Stadtverwalter sein unter dem Großmogul. Dafür hat er schon unglaublich viel geopfert. Und eigentlich ist er jetzt mal in der Reihe. So. Und zum Zweiten hat er ein Problem, weil er eine Tochter hat. Er ist offensichtlich alleinerziehend, weil eine Frau gibt es nicht. Ja, also irgendwann wurde er alleinerziehend. Und die Tochter ist, wie soll ich sagen, ein bisschen gehandicapt äußerlich. Bei uns hat sie eben einen übermäßigen Bartwuchs, was ich sehr charmant gelöst finde, also die Vorgabe von Offenbach.
Die Vorgabe, um es genau zu sagen, ist, sie ist sehr hässlich, natürlich richtig gemein ist.
Es ist sehr gemein, genau. Und ich finde, das haben die toll gelöst, damit man das auch plastisch machen kann, verständlich machen kann. Und also da hat er nämlich auch was ausgeheckt. Also er ist so ein typischer Strippenzieher, ja, der aber nicht ganz auf den ersten Stuhl kommt und das nagt an ihm. Also da ist er schon auch unter Spannung und er will eigentlich befreit sein auch von dieser Last mit der Tochter. Er will endlich das los haben, damit er wieder irgendwie ein bisschen freier leben kann.
Jetzt ist ja dieser Baba Beck eine der Hauptrollen in Anführungszeichen. Ja. Was ist denn da musikalisch das Besondere an dieser Rolle? Also jetzt so menschlich gesehen stelle ich mir es ja schon gar nicht so einfach vor, wenn man so sich auflöst oder fertig gemacht wird. Wie spiegelt sich das denn in der Musik wider?
Es ist dieser typische Couplet-Sänger bei Offenbach, zumindest bei diesen Offenbach-Operetten. Man muss sehr mit der Sprache spielen können, man muss ein Gefühl für die Sprache haben, man muss wirklich das Bedürfnis haben, eigentlich fast mit jedem Wort etwas sagen zu wollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei dieser Form. Er hat eigentlich verdammt viel zu singen, also viele Ensembles auch. Ja. Also er ist wirklich einfach präsent. Er hat jetzt nicht die großen ausgestellten Arien, aber ich sage ja, das ist dieser Typ. Ja. Die Herausforderung ist, das sind diese Wechsel, dass man auch dann spricht, dass man ein Timing entwickelt, dass man, was ja bei der Komödie oft schwer ist, genau die richtige Balance zu treffen. Wo ist die Skurrilität zu ausgestellt? Wann wird sie oberflächlich? Das muss man ja alles immer wieder so ein bisschen tasten und überprüfen. Und das zu finden, finde ich, bei solchen Rollen ist nicht so einfach.
Jetzt hat Jean-Christophe Keck, der dieses Stück ja herausgesucht hat und auch wieder sozusagen auf den Markt und aufführungsfähig gemacht hat, gesagt, Offenbach hätte in diesem Stück komponiert wie nie zuvor und nie danach. Aha. Ist Ihnen da was aufgefallen, was Sie erstaunt, perplex gemacht hat?
Also um das zu bestätigen, bin ich Offenbach historisch nicht so auf der Höhe, dass ich das bestätigen könnte. Was ganz klar ist, und das ist wirklich, also es fällt, finde ich, sehr auf, es ist unglaublich toll orchestriert. Es ist farbig, wie er die Gruppen benutzt, wie er Soli rausgestrichen hat, das ist wirklich ganz besonders. Das gibt es mit Sicherheit auch bei anderen Offenbach-Stücken, aber das ist mir sehr aufgefallen, dass er wirklich quasi in jeder Gattung wildert, von der komischen Parlando-Geschichten-Ensembles bis große Oper. Es ist alles drin, ich höre ein bisschen Hoffmann auch teilweise, wo ich denke, ah ja, genau so fängt die Dings an.
Die
Baccarole. Das klingt ein bisschen wie der Anfang der Baccarole. Dann hat er ein großes Ensemble, wo ich an ein Finale von Hoffmann denke. Ja. Es ist wirklich eine ganz, 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 ganz wunderbare Ausgrabung, das muss man wirklich sagen.
Ja. Und ein Konspirationsterzett gibt es doch auch, ne?
Wir sind zu neunt, glaube ich. Wir konspirieren zu neunt, was auch sehr spannend ist, was sehr toll ist. Sind wir 9 oder sind wir sogar 10? Ich glaube, wir sind sogar zu 10.
Es ist nicht 10, stimmig.
Nee, es sind oft, die Stimmen sind übereinander, aber es gibt oft kanonische Einsätze, so, die hintereinander folgen. Mhm. Es ist eine super Nummer. Ja. Also, sehr heikel auch natürlich. Ja. Also es ist eine große Herausforderung für.
Wie macht das Scholtes?
Fantastisch. Ja, also das ist diese Genauigkeit und dann nimmt er auch zurück und so. Und da ist er schon genau der richtige Mann dafür, für so etwas.
Kommt ja aus Wien, ne? Oder zumindest als Ungar Wien irgendwie hat er da Verbindungen, da muss man das ja können. Operette kommt ja daher. Da sind wir bei unserem nächsten Stichwort. Also Sie sind jetzt nicht der Offenbach-Fachmann, der alle Opern gesungen hat. Ich glaube, da gibt es auch gar keinen. Ich wüsste ich jetzt jedenfalls nicht. Das ist also, vielleicht gibt es das ja irgendwann mal. Wenn alle Opern da sind, sind ja, glaube ich, 130 Bühnenwerke. Oh, wie der Jean-Christophe Keck gesagt hat, also von denen man aber auch noch nicht weiß, ob sie alle vollständig sind. Das ist ja mal das Problem. Aber
der wird sich auch mal wiederholt haben, der Herr Offenbach.
Absolut, also weil sie es ja eben gesagt haben, Fantasio, das kommt in Hoffmann vor, aber er hat auch diesen Barkuff, weil der ist ja so durch die Zensur geflogen, nicht so sehr, weil die Frau die Macht sozusagen ausübt und die bessere Macht ausübt, sondern weil ein Hund auf der Bühne war. Das fand man unmöglich. Ja, ne? Und dann hat er dieselbe Oper nochmal geschrieben, also sagt der Keck, 80% der Musik und statt Hund gibt es einen Schneeball beziehungsweise einen schönen weißen Bär. Wiederverwendung zum Besseren. Nein, aber Stichwort Operette, das ist ja jetzt nun auch etwas, was Sie auch ganz gerne machen. Ja. Der Himmel ist blau, da gibt es ja auch schon ganze so einen Welt Einsatz der, oder die ganze Welt sogar. Diese Liebe zur Operette, kann man die denn vergleichen mit dem, was Offenbach macht? Also es heißt ja eigentlich Buff, aber wir sagen auch oft Operette. Oder gibt es da einen Unterschied zu der typisch wienerischen Operette?
Naja, ich glaube, dieser politische Ansatz ist bei Offenbach natürlich ausgeprägt. Diese Lust, sich an den Obrigkeiten zu reiben und dieses permanent subversive Denken, das ist, glaube ich, bei ihm schon sehr stark. Das gibt es bei der Fledermaus auch. Es geht immer die Frage hoch, tief, wer hat das Sagen, warum hat er das? Ich meine, das wird ja immer wieder verhandelt. Ne? Aber in der sogenannten silbernen Operette meine ich zu sagen, ein bisschen verloren geht, wenn man dann an Kallmann denkt und so. Das kommt dann schon eher folkloristischer daher und hat oftmals diesen Ansatz. Obwohl bei der lustigen Witwe steckt natürlich auch viel drin, ne? Mit diesem
Mann, Frau.
Ja, und dann dieses Paris.
Und
genau,
Kroatien.
Und diese Intrigen und so weiter. Also da steckt ja auch
Kroatien
so viel drin.
Kroatien nach Paris.
Ja.
Und dann die Frau sitzen lassen, dann ist sie reich.
Aber ich glaube schon, dass das bei Offenbach stärker ist als bei den anderen. Und er hat sicher, er wollte ja eigentlich große Oper machen. Das ist ja auch so ein Leitmotiv, wo er sehr drunter gelitten hat. Dann hatte er doch, glaube ich, mal in Wien einen Auftrag für eine große Oper, das fiel total durch und so. Es fällt mir schwer, natürlich dann einordnen zu können, inwieweit das für Offenbach eine Dringlichkeit war, sich genau so auszudrücken wie in den Buff oder bei so etwas, oder ob es nicht auch nur großes Handwerk war.
Wo sehen Sie bezogen auf die Operette da die Chance? Dieses Genre, das ja also von den Nationalsozialisten auch platt gemacht wurde im deutschsprachigen Raum und dann nach dem Krieg so in so einer cleanen, korrekten Form kam, dass man es eigentlich nicht ertragen konnte, also harmlosen Form.
Vielleicht auch für die Nachkriegszeit wichtig war, das kann ich nicht beurteilen, ich habe da nicht gelebt. Aber ich glaube schon, meine Mutter sagt das immer, es musste farbig sein, die Tristesse musste raus. Und das haben die dann natürlich schon mit den ganzen Operettenfilmen auch erfüllt. Das muss man ja sagen. Das Fernsehen war das neue Medium und so. Also ich will es nicht nur schlecht reden, was damals war. Für uns heute ist es, glaube ich, sehr schwer zu ertragen.
Ja, aber sagen wir mal so, es wurde ja das auch so ein bisschen entschärft, was ja in der Operette durchaus auch als Zündstoff und als Spiel drin war. Es ist ja nicht so, dass dieses Genre generell nicht anspruchsvoll ist, sondern dass man so in eine Ecke gedrängt hat, weswegen es ja dann auch irgendwann so aus der Hochkultur eigentlich ausgeschieden worden ist. Und ich habe das Gefühl, jetzt fängt es wieder so ein bisschen an. Also ich frage Sie auch, weil Sie ja selber auch gerne Operette machen. Wie sehen Sie das als auch zum Beispiel an Ihrem Haus in Stuttgart?
Ja, ich hab so einen Running Gag immer gehabt mit meinem vormaligen Intendanten Jossi Wieler. Habe ich ihm gesagt, Jossi, wann machen wir Operette? Ich habe einen kleinen Scherz draus gemacht, weil ich wusste, das ist für ihn zu weit weg. Ja, das ist nicht seine Sache, was auch völlig okay ist. Ne? Aber ich glaube nach wie vor, so Häuser wie die Komische Oper, wo der Berikowski das natürlich enorm wieder ins Zentrum gesetzt hat und hervorragend. Ja? Und jetzt durfte er, glaube ich, im Sommer hat er in Salzburg was gemacht, was wunderbar sein muss. Ich habe es nicht gesehen. Also das ist natürlich unglaublich hilfreich, das Genre wieder zu beleben. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es so richtig wieder im Repertoire angekommen ist, in der Breite der Möglichkeiten, was dieses Repertoire bietet. Das wird nur schwer vollzogen werden, weil
Ich merke das immer wieder bei Leuten, dass es gibt eine große Distanz dazu, bei Theaterleitern. Es gibt vielleicht auch einen gewissen Respekt davor, wenn man weiß, dass es schwer ist. Es ist, was ich vorher schon sagte, ich glaube, diese Balance zu treffen, wo man es bedient, aber immer noch bricht, so, ja, davor haben einfach viele Angst. Man braucht ein unglaublich gutes Handwerk.
Sie meinen jetzt von der Regie her
oder vom Gesang her? Von der Regie her, Gesang auch, weil es eben die Wechsel hat. Und wenn man sprechen muss, singen muss, alles Mögliche, weil es so komplex stattfindet. Und weil es meistens doch sehr offen da liegt. Also man kann sich nirgendwo wirklich verstecken. Ja.
Es muss sehr echt gespielt werden.
Es muss wahnsinnig echt, es muss authentisch sein. Authentizität ist immer wichtig, keine Frage. Aber bei so etwas, das kann eben ganz leicht in die Hosen gehen. Und davor haben, glaube ich, viele Angst. Und deswegen machen sie halt Fledermaus, weil Fledermaus geht immer. Da pfeift immer noch jeder Zweite die Melodien mit. Oder vielleicht Witwe oder so. Also diese zwei, drei Stücke, die sich wirklich im Kernrepertoire gehalten haben. Aber wie wir drüber sprechen, es gibt unglaublich viel zu entdecken. Mhm. So auch hier bei uns jetzt, diesen Barkhof.
Sprechen, ein Stichwort, hier müssen Sie auch sprechen und sogar zwischen Französisch und Deutsch changieren. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird Deutsch gesprochen und Französisch gesungen. Wie geht das?
Naja, es ist natürlich, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Kunstgriff logischerweise, aber ich finde doch absolut relevant, wenn man sagt, wir machen das in Deutschland. Und ich glaube, der Musik wird viel verloren gehen in einer deutschen Übersetzung, beziehungsweise die muss dann wirklich verdammt gut sein, damit man das alles, also das ist einfach mit der Musik eine, ist ja immer, ich meine, es ist eine schwierige Aufgabe sowieso, einfach fremdsprachige Stücke ins Deutsche oder in eine andere Sprache zu übersetzen. Und insofern finde ich doch diese Wechsel ganz okay, weil wir sind nun mal hier in Deutschland, jeder versteht es, der hier reingeht, und dann hat man eben die zwei Ebenen, ja, die man aber auch sehr bewusst bedienen kann, wie ich finde, ne? Also es stört mich jetzt überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Sie sind ja sozusagen im Endspurt. Irgendwann ist es dann auch normal, dass man Deutsch spricht und Französisch singt. So soll es ja denn auch sein. 2017 waren Sie von der Jury der Opernwelt gewählter Sänger des Jahres für eine sehr ernste Partie. Als jemand, der ja schon so ganz oben angekommen ist, Offenbach, ist das etwas, was Sie gerne öfter machen würden?
Ich gehe immer an jede Aufgabe, die ich habe, die ich natürlich auch mit ausgewählt habe. Ich kann ja immer Nein sagen. Ja? Aber ich gehe eigentlich an alles, was ich so tue, gehe ich mit dem Wunsch heran, wirklich mich der Sache so zu geben, dass ich an den Punkt komme, wo ich eben genau dieses Theatergefühl, das ich suche, habe. Also wo ich das Gefühl habe, ja, das ist jetzt meins geworden. Ja? Und ob das jetzt eine ernste Rolle ist oder nicht so ernst, oder ob das eine kleinere Rolle oder eine große ist, mir eigentlich egal. Ja? Insofern, ich brauche nicht unbedingt immer ernste Rollen. Ich glaube, was für mich ausschlaggebend ist seit einiger Zeit, ist diese Wechsel, diesen Reichtum, mir beizubehalten. Also ich will, um Gottes Willen, ich war in der Mozart-Schublade 10, 12 Jahre lang, mehr oder weniger. Gott sei Dank habe ich immer noch moderne Musik gemacht und viele Uraufführungen und so. Das hat mich irgendwie da breit gefächert gelassen. Aber ich würde alles verhindern, dass ich irgendwann wieder in irgendeine Schublade komme.
Sie meinen dann tausendmal dieselbe Rolle zu, genau. Sie sind dann die Idealbesetzung.
Ja, ich meine, natürlich würde ich gerne mal wieder Tod in Venedig machen, weil das war nun mal so eine tolle Rolle für mich und so ein Geschenk auch für mich. Es kommt diese Spielzeit in Stuttgart wieder, was mich auch sehr freut, weil es natürlich meins ist. Ja?
Dafür haben Sie auch den Preis bekommen.
Und dann kam ja noch der Faustpreis hinterher. Also das hat sich wirklich gelohnt, keine Frage.
Also auch für diese Rolle?
Ja. Letztes Jahr habe ich den Faust gekriegt dafür. Mhm. Ja. Nee, aber ich habe mich versucht, davon zu befreien. Ich mache zum Beispiel auch ein Mime im Siegfried, wo jeder mich anguckt und sagt, warum machst du Mime? Da sage ich, ja, das ist eine tolle Rolle.
Und die habe ich ganz toll gesehen jetzt in dem Ring in Düsseldorf. Da war das mit die beste Rolle. Also auch der Sänger, der das super,
im Siegfried, super.
Das ist ja
super Partie. Ja, super absolut. Partie. Also absolut. Aber, um darauf zurückzukommen, des Öfteren Komödie zu machen, das wäre schon toll. Das würde mich schon reizen. Ja. Keine Frage.
Okay, ja, danke schön. Vielleicht noch einmal nachgefragt, also nur für mich, was ist denn dieses Theatergefühl, das Sie suchen, das so die Quintessenz ist?
Also ich halt vor allem beim Singen, wenn ich es so umschreiben
darf. Ich möchte eigentlich gerne vergessen machen, dass ich singe. Also ich möchte eine Direktheit erlangen in einem, auch hat mit einer Körperlichkeit zu tun, die so direkt sendet, erzählt. Erzählen ist ein ganz wichtiges Wort. Ich erzähle eine Geschichte, mehr tue ich nicht. Ja? Von einem Typen, von keine Ahnung, von einer Situation, wie auch immer. Und wenn ich eine Direktheit schaffe, auch für mich, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich singe jetzt oder ich spreche jetzt. Nein, es ist wirklich, wirklich so eine, wie soll ich sagen, so eine Quintessenz von Ausdruck, von Sein auf der Bühne, von Darstellen. Dann bin ich sicher. Dann weiß ich, ja, jetzt habe ich mich selbst gefunden in dem, was ich tue.
Das heißt dann auch mit der Rolle irgendwie verschmelzen, dass man keine Distanz mehr so dazu hat. Kann dann auch nicht leicht was schief gehen, gerade wenn man so... kritische Charaktere spielt, wie so ein Möchtegern-Diktator, dem alles schief geht, oder Mao, naja, das war ja schon ein ganz schöner Diktator.
Was für ein Arschloch. Entschuldigung, also einfach ein ganz schlimmer Mensch.
Oder ist diese Rolle so eine Kunstfigur, dass man doch...
Also so haben wir es dann angelegt. Ich habe gesagt, wir müssen... Also der Markus Sturmann auch, wir haben mehr oder weniger so einen Sektenführer draus gemacht, was er ja auch war. Klar, mit dem roten Buch und allem Möglichen. Habe ich witzigerweise von einer Tante von mir, die hatte das, eine 68er, und die hat mir das geschenkt, dieses rote Buch von Mao. Diese Bibel, die Mao-Bibel. Und das ist unglaublich, eine deutsche Übersetzung der Mao-Bibel.
Und die konnten Sie dann mitnehmen, wenn Sie nicht...
Die habe ich erst später gekriegt, so als Premierengeschenk oder so. Also, Mensch, dieses blöde Buch gab es ja wirklich, ein Wahnsinn. Wie wichtig kann man sein, dass man so über Menschen steht? Nein, aber auf die Frage zu kommen, das Abtauchen in so einen Kosmos, auch wenn ich an den Aschenbach zurückdenke, mich hat mal jemand gefragt, wie ist es jetzt, wenn du dann fertig bist mit dem Abend, wo man fast 3 Stunden nonstop auf der Bühne steht und irgendwie das Innere nach außen und so weiter und was der halt so alles mit sich herumschleppt, rausbekommt oder auch nicht und so weiter. Und das ihn eben so in diesen Abgrund führt. Das war natürlich im Grunde ein Idealfall, weil dieser Tod am Schluss mit diesem letzten Taju war... Ich war erlöst und ich glaube, Aschenbach ist es genauso gegangen. Und wenn man das erreicht, das Gefühl in sich zu haben und offensichtlich auch nach außen getragen hat, 3 Stunden, ich meine, mehr Erfüllung kann man in diesem Beruf nicht erfahren. Also dann ist man wirklich, ja, und das ist mir Gott sei Dank ein paar Mal widerfahren schon in meinem Leben.